Gut, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Vortrags. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Dr. Julia Schester-Kopper aus Berlin, genauer gesagt der Humboldt-Universität Berlin, wo sie kürzlich, nämlich 2010, mit einer Doktorarbeit promoviert wurde zum Thema Philosophie als Erinnerung, Dimensionen des Erinnerungsbegriffs im Anschluss von Schelling. Der heutige Vortrag wird zu einem verwandten Bereich gehen, beziehungsweise darauf aufbauen und trägt den Titel Die Grenzen des Erinnerungsbegriffs.
Dankeschön. Die Grenzen des Erinnerungsbegriffs. Die philosophischen Grenzen eines Begriffs sind genauso flexibel und variabel wie die historischen Grenzen eines Staates. Das zeigt die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzogene Metamorphose des Erinnerungsbegriffs. Konkret geht es dabei um die verschiedenen Neuvermessungen der Grenzen und des Terrains der Erinnerung. Eine Suche nach einem neuen Verständnis der Erinnerung und des Gedächtnisses, die nach der Aufklärung und der Französischen Revolution nicht mehr in ihren zum Teil noch vom Mittelalter geprägten Auffassungen denkbar waren. Und eine Suche, die zwischen Alternativen eines neuen Verständnisses der Erinnerung und des Gedächtnisses wählen musste. Der Hauptweg zum modernen Erinnerungsbegriff, der mit der Enzyklopädie der Wissenschaften von Hegel bestritten worden ist, hat einen Seitenweg, der heute vergessen ist, die philosophische Auffassung von der transzendentalen Erinnerung. Die transzendentale Erinnerung, deren Konzeption von deutschen Romantikern wie Novalis, Schlegel und Hölderlin und von Schelling und von Hegel bis zur Enzyklopädie der Wissenschaften ausgearbeitet wurden, ist von einer Reichweite und von Grenzen umgeben, die nicht mit denen des uns vertrauten Erinnerungsbegriffs übereinstimmen und uns deshalb fremd anmuten. Am Beispiel der Kontroverse um das philosophische Verständnis von Erinnerung zeige ich im Folgenden, wie variabel die scheinbar statischen Grenzen eines theoretischen Begriffs sein können. Im ersten Schritt skizziere ich die Reichweite des transzendentalen Erinnerungsbegriffs mit Hilfe der ersten Erlanger Vorlesung von Schelling. So dann gehe ich einem zweiten Schritt zu Hegels Auffassung von Erinnerung über, und zwar in der Spannung zwischen früheren Varianten, wie sie in Phänomenologie des Geistes und der Logik zu finden sind, und der späteren Variante, die in der Enzyklopädie der Wissenschaften vorliegt. Der dritte und letzte Schritt gilt dem Vergleich zwischen beiden Auffassungen sowie einem Ausblick. Ich komme zum ersten Teil. Die transzendentale Erinnerung, die deutsche Romantiker Schelling und auch zum Teil Hegel herausarbeitet haben, ist keine historische oder chronologische Erinnerung, da ihr Sinn und Zweck weder etwas ursprünglich Erlebtes ist, noch darin besteht, etwas in der Vergangenheit Passiertes zu rekonstruieren. Bei der Erinnerung geht es nicht um das objektive Abrufen von Ereignissen, die in der Vergangenheit liegen, sondern um ein imaginatives In-Bezug-Setzen meiner Gegenwart und dieser Vergangenheit. Imaginativ, weil dem Erinnerungsprozess ein unwahrnehmbares Verwahrungsvergessen zugrunde liegt. Das Verwahrensvergessen passiert unwahrnehmbar und deshalb wissen wir nicht, dass wir etwas verloren haben. Da das Verwahrensvergessen nicht von einem Gefühl des Verlustes und Verlierens begleitet wird, hat man auch keine unmittelbaren Hinweise oder, in Schellings Worten, keine Denkmäler des unbewusst vergangenen und unwahrnehmbar vergessenen Prozesses. Die transzendentale Erinnerung sagt uns nicht, dass das und was wir erlebt haben, sondern macht uns in den Begriffen unserer Empfindungs- und Bewusstseinsfähigkeit solche kognitiven Strukturen zugänglich. in denen wir nicht das wahrnehmen, was wir erlebt haben, sondern eine Vergangenheit uns überhaupt erstmal zugänglich wird, die nicht in unserem Gedächtnis ruht, sondern von unserem Vergessen verwahrt wurde. Eine Konsequenz daraus ist, dass die Geschichten, die wir aus der Erinnerung über unser eigenes Leben erzählen, zwar Geschichten zu einem unverwechselbaren individuellen Leben, nicht aber die Lebensgeschichten sein können, für die sie gehalten werden. Das Erlebnis ist mit der Erinnerung keinesfalls identisch. Die transzendentale Erinnerung öffnet der Vergangenheit eine Tür in die Gegenwart, um auf diese Weise die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, die jedoch viel mehr als nur eine Vorläuferin der Gegenwart ist. Da die Erinnerung und das Erlebnis prinzipiell unterschiedlich sind, ist die Erinnerung keine sekundäre Kopie eines primären Aktes, das heißt des Erlebtes. Keine Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes eines Erlebthabens, sondern sie ist eine erstmals zugänglich und bewusst wahrnehmbar gewordene Erscheinung und Vergegenwärtigung eines scheinbar Abwesenden. In der ersten Erlanger Vorlesung konzipiert Schelling eine Variante der transzendentalen Erinnerung, die er als eine aneignende Wiedererinnerung ursprünglichen Wissens definiert. Es geht dabei jedoch nicht um eine Rekonstruierung der platonischen Lehre von Anamnesis, denn die Erinnerung enthüllt sich nicht als eine Wiederholung des Wissens, sondern als sein Entwurf. Das heißt, als eine in die Zukunft gerichtete ständige Neuauslegung und Neuentdeckung von diesem Wissen. In dem immerwährenden Kreis der Internalisierung und Externalisierung erneuert sich das ursprüngliche Wissen beständig. In der Erlanger Vorlesung erarbeitete Vorstellung von Erinnerung vernachlässigt den Aspekt der rückwärtsgewandten Rekonstruierung der Erinnerung und setzt damit eines der wichtigsten Konstitutionsmerkmale des Gedächtnisraumes zeitlich außer Kraft, und zwar seine Territorialität. An die Stelle der Begrenztheit tritt das Offene der Ahndung, die in die Zukunft, nicht aber in die Vergangenheit gerichtet ist. Mit der Beziehung von Erinnerung auf Ahndung vollzieht sich ein Wechsel von Aufbewahrungsraum der Erinnerung zu einem prospektiven, produktiven und hervorbringenden Erinnerungsvermögen. Gleichwohl bleiben Erinnerung und Ahndung Ausdrucksweisen eines Abwesenden, der Vergangenheit und der Zukunft. Die Besonderheit eines solchen Verständnisses von Erinnerung besteht darin, dass die strikte Unterscheidung zwischen reproduktiven und produktiven Erinnerungscharakter entfällt. Die Erinnerung ist einerseits reproduktiv, da das Wissen, an das sie erinnert, in einer scheinbar vollkommen unzugänglichen Abwesenheit ruht. Andererseits aber muss die Erinnerung dieses Wissen imaginativ und poetisch konstituieren bzw. von neuem hervorbringen. Zweiter Punkt. In gleiche Richtung geht Hegel bei seinem Gebrauch des Erinnerungsbegriffs in der Phänomenologie und in der Logik. Dieses Verständnis von Erinnerung kann man vereinfacht in eine Definition aus der Vorlesung über die Geschichte der Philosophie zusammenfassen. Und zwar so, dass Hegel sich hier von einer Interpretation der Erinnerung als eine Reproduktion einer gewesenen Vorstellung distanziert und die Erinnerung etymologisch als sich innerlich machen und in sich gehen versteht. In diesem Sinne stellt eine jede Erinnerung das Erkennen des Allgemeinen dar, und zwar in der Weise, dass wir das, was sich uns zunächst in äußerlicher Weise als ein Mannigfaltiges zeigt, uns in unser Inneres zum Bewusstsein bringen. In der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften wendet sich Hegel einer individuell-psychologischen Erinnerung zu, die die Vorstellung einer transzendentalen Erinnerung ablöst und verdrängt. Hegels psychologischer Erinnerungsbegriff beschreibt im Grunde genommen die unwillkürliche, unreflektierte, spontane Erinnerung, die zwar die Eindrücke der Anschauung in Bilder verwandelt, die sie in der Innerlichkeit der Intelligenz ansammelt, ohne sie jedoch für das Bewusstsein verfügbar machen zu können. Und auch wenn Hegel von einer etymologischen Deutung des Erinnerungsbegriffs ausgeht und das Verfahren der Erinnerung als aneignend und verinnerlichend beschreibt, ist dieses Verfahren bei ihm weder hervorbringend noch schöpferisch, sondern lediglich reduzierend. In der Enzyklopädie wird die Erinnerung von der hervorbringenden Charakteristik getrennt. Die Erinnerung im psychologischen Sinn steht nicht der transzendentalen Erinnerung Schellings und der frühen Hegel nahe, sondern nimmt vielmehr Überlegungen Vorweg, wie sie unter anderem in der Memoir Involontaire bei Bergson und Proust zu finden sind. Gleichzeitig rehabilitiert Hegel den Ruf des Gedächtnisses, das im Erinnerungsdiskurs um 1800 als ein unzuverlässiges und statisches Reservoir nicht mit dem dynamischen und beständig sich entwickelnden Erinnerung konkurrieren konnte. Was Hegel leistet, kommt einer theoretischen Revolution der Auffassung des Gedächtnisses gleich, die in der Enzyklopädie weder eine Vorratskammer ist, wo die Vorstellungen gespeichert sind, noch eine Kunst, die mittels eines Systems der Symbole über die Inhalte dieses Archivs verfügt und sie durch bestimmte Zeichen auf- und abruft. Durch Fähigkeit, Namen zu geben, sie zu behalten und zu reproduzieren und zu jeder Zeit auf sie mechanisch zurückgreifen zu können, ist das Gedächtnis nicht beständig auf die Inhalte der Erinnerung und auf die Einbildungskraft angewiesen. Das Gedächtnis geht bei Hegel bereits in das Denken über, ein Übergang, der in die Freiheit des Nachdenkens und Gedankenhabens mündet. Wie diesen Überlegen zu entnehmen ist, markiert Hegels Erinnerungs- und Gedächtnisdenken einen Wendepunkt, nämlich die Wende im Erinnerungsdenken zum modernen Gedächtnis- und Erinnerungsverständnis. Dieses Verständnis ist durch die Abhängigkeit vom wirklichen menschlichen Handeln gekennzeichnet. Man kann sich nur an das erinnern, so die neue Prämisse, was bewusst oder unbewusst vom einzelnen Menschen und sozialen Gruppen erlebt wurde. Die Reichweite der Erinnerung verkleinert sich, ohne dass ihre Wichtigkeit sich dabei minimiert. Diese wird umgedacht. Wie die transzendentale Erinnerung, die letzten Endes den Menschen verstehen wollte, fokussiert die anthropologische Erinnerung ihren Blick bei diesem Verstehen auf den Menschen selbst. Mit dem Paradigmawechsel gewinnt der Erinnerungsbegriff überschaubare Grenzen des menschlichen Handelns, um den Preis, dass diesem Handeln einer seiner wichtigsten Sphären verloren geht. Die Erinnerung ist fest in der Vergangenheit verankert und die Zukunft bleibt ihr fortan verschlossen. Als Folge dieses um die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Prozesses dominiert gegenwärtig in der Erinnerungskultur ein Erinnerungsbegriff, der theoretisch gesehen erlebnisfundiert ist. Die Erinnerung hat einen reproduktiven und reaktivierenden Charakter, das heißt, sie ist schlechthin eine Wiedererinnerung bzw. Erinnerung an etwas Erlebtes, Geschehenes, Erfahrenes, an das nämlich, was zuvor einmal stattfand und gewesen war und nunmehr wieder ins Leben gerufen und als Geschehenes festhalten werden muss. Soll es nicht unwiderruflich in Vergessenheit geraten, in das der einzige mögliche Weg, die Grenzen der, ist das der einzig mögliche Weg, die Grenzen der Erinnerung abzustecken? Wie meine Ausführungen gezeigt haben, ist das nicht der Fall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.